Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von brettspielbox.de und spielbar.com. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Christoph. Ich freue mich, dich hier an der Brettspielbar wiederzusehen.
Ja, hi. Morgen auch von mir, Jürgen. Es wird mal wieder Zeit, dass wir über Spiele sprechen, glaube ich, oder?
Wir haben zwar schon ganz viel über Spiele gesprochen, aber ohne Mikrofon dabei, denn wir waren ja bis zur letzten Woche in Essen auf der weltgrößten Spielemesse und es waren, wie ich finde, wieder vier wundervolle Tage, richtig schön. Das sind halt die vier schönsten Tage im Jahr, ne?
Ja, sogar fünf, ne? Wir sind ja den Mittwoch auch immer noch da, wenn das dann schon mit der Pressekonferenz beginnt und ja, es war wieder das große Klassentreffen, sehr viele Leute gesprochen. An dieser Stelle ganz, ganz dickes Dankeschön an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die uns, also mich angesprochen haben. Ich glaube, dich haben auch viele angesprochen und sich für unsere Folgen bedankt haben, Feedback dagelassen haben. Ich habe mich riesig gefreut darüber, dass ihr alle so gerne die Brettspielbar hört. Und das ist doch immer wieder eine schöne Bestätigung auch dessen, was wir hier machen.
Ja, das war auf jeden Fall eine Freude und ein Hörer war dann ja sogar ganz spontan mit dabei im Beeple Talk, den wir am Samstagnachmittag ja live aufgenommen haben, den es mittlerweile auch im Beeple Talk Podcast zu hören gibt. Da waren ein paar Gäste mit dabei, wir haben uns da fliegend den Staffelstab und das Mikrofon quasi übergeben. Und das hat mich ganz besonders gefreut, dass der Lutz da mit eingestiegen ist und auch mal so ein bisschen von seinen Messeerfahrungen erzählt hat. Also, wer da Lust hat, mal zumindest einen Hörer von uns zu hören, gerne mal reinhören. Also, es waren noch mehr Hörer von uns dabei, aber die anderen sind auch alle Brancheninsider. Die kennt man dann auch aus anderen Gelegenheiten.
Ja, nach der Spiel ist dann das große Auspacken und bei mir ist es meistens so, dass ich die großen Klopper, nachdem ich da fünf Tage mit so viel Informationsflut zugeschüttet worden bin, dass die großen Klopper erstmal noch nicht in der ersten Woche auf den Tisch landen. Und von daher haben wir gesagt, wir machen mal eine Folge eher mit kleineren Spielen, weil die kann man immer wunderbar so ein bisschen nebenbei auch spielen.
Genau, wir haben zwar in dieser Woche schon das ein oder andere größere Spiel gespielt, aber noch nicht so oft, dass es hier schon mit in den Podcast reingehört. Dafür so ein paar kleine Sachen und ja, ich darf den Start machen mit einem ersten Spiel und ich versuche nochmal an die Grenzen der Aufnahmetechnik ranzukommen und ich mache mal so ein paar Geräusche.
Jürgen, musst du immer essen beim Spielen?
Ja doch, so ein paar Chips habe ich schon gerne dabei und am praktischsten ist es, wenn es so fettfreie Chips sind, damit man dann nicht auf den Wertungskarten die Fingertapsen drauf hat. Was wir häufiger gespielt haben, ist tatsächlich eine Tüte Chips, was allein schon deswegen grandios ist, weil es wirklich an eine Tüte Chips angelehnt ist. Also es kommt in so einer Kunststofftüte, die man oben allerdings im Gegensatz zu Chips mit einem Druckverschluss schließen kann. Also es gibt ja, kennst du diese Chips-Tüten-Clips, die man oben drauf machen kann?
Ja, aber meistens halten bei uns die Chips-Tüten nicht so lange. Von daher liegt der dann hier daneben und die Packung wandert direkt in den Müll.
Richtig, genau das. Also ich habe mich auch jahrelang gefragt, wofür braucht man Chips-Tüten-Clips, um Chips-Tüten-Reste wieder zu verschließen. Aber hier ist es ganz sinnvoll, weil die Chips sind ja aus Pappe, aus sehr schön gemachtem Material. Und vorne steht drauf, würzig und witzig, also insbesondere das witzig können wir bestätigen. Und was ich das Allercoolste finde an der Verpackung, ist, dass die Rahmendaten, die stehen vorne in dieser Nutri-Score-Grafik drauf. Also ab 8 Jahre, 15 Minuten Spielzeit und man kann es mit 2 bis 5 Mitspielenden spielen. Und das ist jetzt bei Huch erschienen und ist ein Spiel von Mathieu Aubert und mal wieder der von mir sehr geschätzte Theo Rivière. den ich ja schon das ein oder andere Mal erwähnt habe, weil ich immer wieder sehe, dass der insbesondere in Kooperation mit anderen Autoren richtig klasse Spiele raushaut. Und hier haben wir auch so eins. Wir ziehen über 4 Runden hinweg Chips aus einem Beutel. Und diese Chips sind in unterschiedlicher Stückzahl vorhanden. Die orangefarbenen gibt es ganz häufig und die lilafarbenen Chips gibt es ganz selten. Nach jedem Chips ziehen legen wir außerdem Wertungskarten aus. Und zwar schmeißen wir von den 6 Wertungskarten, die wir zu Beginn des Spiels in der Hand haben, erst einmal nach dem ersten Ziehen von 5 Chips 2 weg, wo wir sagen, die wollen wir gar nicht werten. Dann ziehen wir 4 weitere Chips, dann schmeißen wir die nächste von den 6 Wertungskarten weg, wo wir sagen, die wollen wir auch nicht werten. Dann kommt die dritte Zugrunde, wir ziehen 3 Chips und jetzt haben wir noch 3 verbliebene Wertungskarten auf der Hand und von denen legen wir jetzt eine links neben unseren Stapel der weggeworfenen Wertungskarten und 2 davon rechts neben den Stapel der weggeworfenen Wertungskarten. Und dann folgt die vierte Zugrunde, da ziehen wir einen Chip und ganz wichtig, danach noch einen Chip. Dieses danach ist ganz wichtig, die anderen Chips, die kann man immer quasi mit der vollen Hand rausziehen und lässt dann 5 rausfallen. Aber in der letzten Runde ist es ganz wichtig, weil es gibt Wertungskarten, die sich auf den letzten gezogenen Chip beziehen. Und das muss dann natürlich eindeutig erkennbar sein. Ja, und zu diesen Wertungskarten. Wir haben 2 auf der rechten Seite liegen. Die zählen positive Punkte, wenn wir die Bedingung auf der Wertungskarte erfüllen. Und wir haben einen auf der linken Seite und dieser zählt Minuspunkte, wenn wir die Bedingung auf der Karte erfüllen. Das heißt, wir möchten nach Möglichkeit am Ende 3 Wertungskarten auf der Hand haben, von denen bei einer klar ist, die können wir eh nicht erfüllen, die legen wir dann nach links. Und 2, wo wir sagen, ah ja, da haben wir gute Chancen, Punkte zu machen. Und es ist jetzt ein Spiel mit der Statistik, denn auf den Wertungskarten gibt es Punktwerte, die gehen von ich habe sofort das gesamte Spiel gewonnen, runter auf 201 Punkte, die man machen kann, bis ganz weit runter auf einen Punkt, den man machen kann. Und diese Punktevergabe, ohne dass ich es nachgerechnet hätte, aber ich vermute mal, die entspricht dem Verhältnis der Wahrscheinlichkeit der Bedingungen, die auf den Karten abgebildet sind. Also je höher die Wahrscheinlichkeit, dass eine Bedingung erfüllt ist, desto niedriger die Punkte. Und je niedriger die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Bedingung erfüllt ist, desto größer sind die Punkte, die es auf der Karte gibt. Und da das ausgerechnet werden kann, also ich hatte jetzt keine Lust drauf, aber ich vermute mal, dass sie das im Hintergrund in der Mathematik gemacht haben, ergibt sich daraus ein locker fluffiges Spiel. Und das Schöne dabei ist, es gibt natürlich so ein paar Störerkarten, die genau das aufbrechen, weil sonst wäre das ja langweilig, dann könnte man ja ungefähr einfach nur Wahrscheinlichkeiten abschätzen. Aber es gibt eben ein paar Karten, die genau das aufbrechen und die deswegen dann aus der Reihe schlagen und die dann aus der puren Statistik ein Spielvergnügen machen. Das ist es tatsächlich. Also das ist einfach eine Gaudi, das ist mitunter auch in 10 Minuten gespielt. Wir hatten auch schon Partien, die noch darunter lagen, weil es einfach ratzfatz geht, wenn man einmal drin ist. Und dann spielt man das einfach runter und derjenige oder diejenige, die die meisten Punkte erzielt haben in einer Runde, bekommen 2 Punktechips. Der mit den zweiten oder die mit den zweitmeisten Punkten bekommt noch einen Punktechip und das gesamte Spiel ist gewonnen, wenn man 4 Punktechips erzielt hat. Also es kann sein, dass man nur 2 Runden spielt, wenn dann 2-mal der oder dieselbe gewinnt. Dann ist man sofort mit dem Spiel durch, aber ist auch letztlich völlig egal. Es ist einfach eine völlige Gaudi, mit diesen Wertungskarten rumzuzocken und sich zu überlegen, was ist denn wahrscheinlich, was ist nicht wahrscheinlich. Also ein ganz feines Spiel. Ich finde, ein paar Sachen sind redaktionell fast ein bisschen schade. Also es gibt Bedingungskarten oder Wertungskarten, da steht drauf, dass Chips in einer Mindestanzahl gefragt sind. Und was schön gewesen wäre, wenn da noch auf der Karte so ein größer Gleichzeichen drauf gewesen wäre. Also ich habe hier gerade einen in der Hand, da sind gefordert mindestens 2 grüne, mindestens 3 rote. Wenn da ein größer Gleichzeichen drauf gewesen wäre, wäre es ganz schön gewesen. So sind da zwei grüne und drei rote drauf abgebildet. Und wir hatten das schon, dass in der allerersten Runde jemand beim Erklären nicht ganz scharf aufgepasst hat und dachte, es müssen genau zwei grüne und genau drei rote sein. Nein, es dürfen eben mehr sein. Also das sind so Kleinigkeiten, das kommt dann schon mal vor, wo man gedacht hat, so, schade, das hätte man noch deutlicher machen können. Wenn das Licht ein bisschen ungünstig ist, sind die orangefarbenen und die rotfarbenen Chips ein bisschen schwer zu unterscheiden. Aber es ist dann immer noch eine kleine Zeichnung drauf. Also die rotfarbigen, da ist eine Chili drauf, die orangefarbenen, da ist eine Paprika drauf. Aber da muss man trotzdem schon etwas genauer hingucken. Das sind so Kleinigkeiten, die so einen ganz kleinen Wermutstropfen reinbringen. Aber ansonsten haben wir echt eine Gaudi mit einer Tüte Chips. Und ich vermute fast, wenn ich jetzt gleich hier nach der Podcast-Aufnahme nach unten gehe, wo meine Familie gerade am Frühstückstisch sitzt, dann wird wahrscheinlich wieder gefordert, eine Tüte Chips zu spielen. Das ist so mein Bauchgefühl, was ich gerade habe. Und ich bin mir relativ sicher, dass das klappt. Habt ihr es auch schon spielen können?
Ja, ich habe sogar schon in Nürnberg damals spielen können, wo man mir gerade frisch mitteilte, dass das bei Hoch rauskommt. Und war total begeistert von diesem Konzept, weil du dir ja dann halt auch über diese drei Züge halt überlegen musst, okay, von welchen Karten verabschiede ich mich? Dann hat man sicherlich so einen Favoriten dabei und dann sieht man, jetzt sind diese Chips da schon rausgezogen worden, das kann ich total knicken, das wird nichts mehr, also schmeiße ich die Karte weg und dann kommen doch wieder die Chips, die zum Punkteerfolg geführt hätten. Also da ist sehr viel Emotion, finde ich, dabei, die man aber auch nicht so zeigen kann, um den anderen ja auch nicht auf die Sprünge zu verhelfen, ob man eine coole Karte hat oder nicht. Und ich finde es halt auch sehr witzig, hinter dieses Aussortieren von der negativen Karte, die man hoffentlich nicht erfüllt. Und wenn dann aber doch noch im letzten Zug dann diese Chips gezogen werden, die diese Karte erfüllen lassen, ärgert man sich dann schon. Also das Spiel ist nicht ganz ärgerfrei, das muss man abkönnen. Dementsprechend ist aber die Schadenfreude am Tisch gleich verteilt, würde ich mal behaupten. Und wer sowas mag, der hat hier einen echt sehr, sehr schönen Absacker oder Door-Opener für so einen Spieleabend. Da kann man tatsächlich nicht viel falsch machen.
Wir hatten schon Runden, die sind mit 181 Punkten gewonnen worden und wir hatten schon Runden, die sind mit 9 Punkten gewonnen worden. Also selbst wenn man mal kleine Wertungskarten auf der Hand hat, muss das nicht schädlich sein, wenn alle anderen einfach scheitern an ihren Wertungskarten. Ja, also bei Hoch erschienen ein Spiel von Mathieu Aubert und Theo Rivière ab 8 Jahre, 15 Minuten Spielzeit maximal, denke ich, und 2 bis 5 Spielende sind herzlich eingeladen.
Ja, ein Wort, was ihr sicherlich ganz häufig gehört habt auf der Messe, wenn ihr das den Livestream der Messe gehört habt, war Kabanga. Und das ist das Spiel, über das wir jetzt als nächstes sprechen wollen. Kabanga ist für mich schon eine kleine Überraschung aus dem Hause Amigo. Autor ist Michael Modler, Artist oder vielmehr der Gestalter ist die Agentur Kreativbunker, die schon für viele andere Spiele eben halt auch Pate stand. Man kann es mit 3 bis 6 Spielenden spielen, 20 Minuten und ab 8 ist auf der Schachtel angegeben, was ich eigentlich auch ganz passend finde. Mhm. Warum es vielleicht sogar noch darunter sein könnte, wenn es ein bisschen geführt ist, kommen wir vielleicht ganz zum Schluss nochmal. Was haben wir hier? Wir haben 4 verschiedene Farben mit den Zahlen von 1 bis 18 und in der Mitte eine Auslage, wo eben diese 4 Farben erstmal ausliegen, mit jeweils 2 grauen Farbkarten. Die werden am Anfang gemischt und wild jeweils 2 neben diese Farbkarten gelegt. Alle Mitspielenden bekommen 8 Karten auf die Hand und dann geht's los. Wir geben die Karten ab. Das Ziel ist nämlich, möglichst schnell seine Karten abzugeben. Denn das Prinzip kennen wir beispielsweise noch von 6 nimmt mit den Hornochsen. Auf den Karten sind 1 bis 3 Minuspunkte angegeben. Und wenn es einem gelingt, die Karten abzugeben, dann bekommen die anderen die Minuspunkte in Form dieser kleinen Punkte. Als negativ angeschrieben und bei minus 18 Punkten endet das Spiel und derjenige, der die wenigsten Minuspunkte hat, gewinnt. So, jetzt lege ich die Karte aus. Beispielsweise, ich habe eine gelbe 3 lege die eben halt auf den gelben Stapel. Dann sollte ich darauf achten, dass der Abstand zwischen der gelben 3 und der anderen verbliebenen Zahl möglichst gering ist. Beispielsweise eine gelbe oder können ja auch die graue Zahl noch sein, 5. Also 3 und 5 liegt da. Jetzt passt genau dazwischen nur eine einzige Zahl, nämlich die gelbe 4. Hat die jetzt jemand zufällig, ruft er Kabanga, legt die ab und derjenige, der diese Karte zuerst ausgespielt hat, muss sich dann eine Strafkarte auch wieder auf die Hand ziehen. Hat zwar eine Karte verloren, aber eine dazu bekommen, also Pech. Und so legen wir reihum eben halt unsere Karten aus und versuchen eben möglichst diese Zahlendifferenzen niedrig zu halten, denn immer wenn es Spielenden gelingt, dazwischen zu grätschen und Kabanga zu rufen, können sie eben dementsprechend ihre Handkarten abgeben und der andere, der eben halt dann blöderweise diese große Zahlenlücke gelegt hat, muss dann Strafkarten auf die Hand ziehen, was nicht unbedingt optimal ist. Und so muss man halt auch im Laufe des Spiels so ein Stück weit abwägen, da gehört vielleicht auch ein bisschen Glück dazu, wann kann man welche Karte ablegen, wann riskiert man gegebenenfalls so ein Risiko, dass viele dazwischen grätschen und Kabanga rufen und wann funktioniert es eigentlich ganz gut. Ich fand, das war eine sehr, sehr kurze, knackige Runde. Wir haben es ja auch noch mal auf der Messe beim Amigo-Stand gespielt, hatten viel Spaß dabei. Ich glaube, wir haben 3 Partien gebraucht, bis die 18 Punkte erreicht waren. Wobei wir auch einen Mitspielenden dabei hatten, der, glaube ich, 2 der 3 Partien gewonnen hat. Also von daher ging das dann ruckzuck. Das, weshalb ich über die 8 Jahre gesprochen habe. Ich glaube, und das, darüber waren wir uns einig, wenn der Zahlenraum bis 10 oder bis 20 ist ja hier, so ein bisschen verständlich ist, könnte dieses Spiel gerade zum Verständnis des Zahlenraums in Grundschulen auch wunderbar eingesetzt werden. Allerdings sicherlich unter einer Führung eines Erwachsenen, um eben halt ja für sich wahrzunehmen, wie viel Platz ist dazwischen, wann lege ich welche Karte hin und ein anderes Gefühl, halt auch ein spielerisches Gefühl für Zahlen zu bekommen. Also von daher ist es sicherlich ein Spiel, was man sich als Lehrer auch mal angucken sollte, um gegebenenfalls mit den Grundschülern spielerisch hier Zahlenräume zu üben. So, das war jetzt der pädagogische Teil. Der Spaßteil war für mich weiterhin gut. Ich habe es auch, wir waren jetzt ein paar Tage in Paris, haben es tatsächlich im Gepäck mitgehabt. Also bei uns waren tatsächlich eher kleine Spiele drin. Meinen Kindern hat es gefallen. Das ist immer schon ein guter Gradmesser. Einfache Regeln, trotzdem ein schöner Spielspaß, ein bisschen Ärgerfaktor dabei. Also von meiner Seite her schon eine Empfehlung und ein sehr, sehr schönes Amigo-Kartenspiel.
Ja, dem kann ich mich glatt anschließen. Ich war auch ganz gespannt darauf, wie meine Kinder drauf reagieren. Und ich muss zugeben, ich habe es jetzt nur mit meinen gespielt, noch nicht mit anderen Kindern. Und es gibt eine ganz kleine Hürde, nämlich die Art und Weise, wie die Zahlen gezeichnet sind, sind für Kinder so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Hier kann man aber als Erwachsener durchaus unterstützen und mithelfen, wenn man A, das Tempo beim Spiel ein bisschen runter und eben nicht eine Karte nach der nächsten sofort ausspielt, sondern den Kindern eben Gelegenheit gibt, die Zahlen auch wirklich in Ruhe mal zu lesen. Dann funktioniert das sehr prima. Und dann gibt's, was ich auf der Messe schon mitbekommen habe, das nicht Problem, aber in einigen Bundesländern wird in der Grundschule die 7, glaube ich, mit dem Strich in der Mitte geschrieben. Ach so, und stimmt, ja. In einigen Bundesländern ohne den Strich in der Mitte. Und das muss man gegebenenfalls Kindern dann nochmal erläutern, um es quasi von der 1 unterscheidbar zu machen. Aber das fand ich weniger kritisch da an der Stelle. Also das ging schon. Hilfreicher ist eigentlich dann für die jüngeren Kinder, die dann eben den Zahlenraum bis 20 aber schon beherrschen sollten. Es ist dann eher zur Einübung hier das Spiel. Eben die Art und Weise, wie es gezeichnet ist, was ich durch das Tempo rausnehmen erleichtern kann. Und wenn ich die Karten immer so anordne, dass sie auch wirklich immer für das Kind in der Leserichtung liegen, weil man kann Karten ja auch auf den Kopf drehen. Die Zahlen stehen zwar in den Ecken der Karten jeweils so richtig lesbar, aber man kann es den Kindern natürlich einfacher machen, wenn es direkt auf die große Zahl in der Mitte der Karte schauen kann. Und wenn man die einfach richtig rumdreht, dann ist das prima.
Wobei es tatsächlich jetzt kein reines Kinderspiel ist, es ist ein Familienspiel. Aber wir waren, irgendwie kam uns sofort die Idee, wow, das kann man doch super nutzen, um spielerisch Zahlenräume halt vielleicht noch besser und verständlicher zu machen.
Ja, von der Grafik her ist es halt sehr neutral und ich finde aber die Schachtel sehr schön gelungen. Vorne mit so drei Masken drauf und oben dem großen Schriftzug. Und auch da können wir quasi nochmal eine Querreferenz zum Beeple Talk machen. Denn da gab es den Besuch des Videostream-Teams von der YouTube-Fraktion der Spiel-Essen-Messe. Und die haben dann den Beeple Talk auch mit einem Kabanga-Ruf quasi kurz unterbrochen. Ja, damit können wir vielleicht nochmal kurz die Rahmendaten, also erdacht von Michael Modler, erschienen bei Amigo, ab 8 Jahre aufwärts und für 3 bis 6 Mitspielende. Also auch das wieder ein schönes Spiel, wo man in der größeren Runde mit 6 Mitspielenden loslegen kann.
Ja, und ich hatte ja davon gesprochen, dass wir einen dabei hatten in Essen, der, ja, ich sag mal, die perfekte Welle für sich hatte. Und ich glaube, in dem Thema geht's jetzt weiter, ne?
Ja, wobei eigentlich können wir jetzt Schluss machen, weil besser als diese Überleitung wird's nicht mehr heute. Das kann man so festhalten. Also, Chapeau, sehr schön. Genau, ich habe das Spiel, was ich auf der Messe am häufigsten empfohlen habe, wenn mich jemand angesprochen hat, was hast du denn für einen Messetipp? Und ich stehe da mit breiter Brust dahinter und kann sagen, ja, ich habe einen Messetipp, Wave. Untertitel, Reitet die perfekte Welle, bei Kosmos erschienen. Ein Spiel erdacht von Thomas Weber für Spielende ab 10 Jahre aufwärts, 2 bis 4 Mitspieler und das dauert ungefähr 25 Minuten, wobei das fast schon hochgegriffen ist. Das haben wir auch schon deutlich, deutlich schneller gespielt. Und Wave ist eine schöne Mischung aus Kartenspielprinzipien, die wir in der Vergangenheit schon mal gesehen haben. Denn bei Wave gibt es 6 unterschiedliche Zahlen. Je dunkler die Zahlen werden, desto höher sind sie quasi in der Wertigkeit. Also es beginnt bei Weiß, dann Gelb, Orange, Pink, Hellblau und dann Dunkelblau. Schön aufgemacht in einer Übersichtskarte mit einem Surfbrett, denn wir wollen ja diese Welle hier reiten mit unserem Surfbrett. Die Karten gibt es in den 6 Farben und in jeweils Zahlenwerten. Und diese Zahlenwerte gehen von 0 bis 5, wobei in der höchsten Farbe die höchste Zahl nicht vorhanden ist und in der niedrigsten Farbe die niedrigste Zahl nicht vorhanden ist. Das heißt, es gibt keine weiße 0 und es gibt keine blaue 5, weil das wäre nämlich auch doof. Man könnte dann nämlich nicht mehr drunter und man könnte da nicht mehr drüber jeweils bei der Karte. Und wir haben eigentlich eine ganz einfache Aufgabe. Wir haben 5 Karten auf der Hand und wir sollen jetzt diese Karten ausspielen nach und nach und zwar immer in aufsteigender Form. Und zwar aufsteigend entweder ich lege eine Karte auf den Ablagestapel, wo die Farbe höherwertig ist als die Karte, die zuletzt oben lag. Oder ich lege eine Karte auf den Ablagestapel, wo eine Zahl drauf ist, die höherwertig ist als die Zahl, die da oben drauf lag bislang. Und das läuft reihum, so lange, bis eine Zahl ausgespielt wird, wo unter der Zahl noch so ein kleiner Wirbelwind aufgedruckt ist. Dann ändert sich nämlich die Spielerreihenfolge und dann geht es in der anderen Richtung weiter. Und es kann dann tatsächlich passieren, dass sich zwei Spieler vielleicht 2-3 Mal hintereinander quasi so dem Ball zuspielen, so ja, du bist nochmal dran, nee, du bist nochmal dran, ach guck mal, ich habe nochmal eine Richtungswechselkarte. Sehr schöne Sache. Jetzt kommt aber noch der große Kniff von Wave. Und der Kniff ist, dass wir nur einen Teil unserer 5 Handkarten sehen können. Wir halten nämlich zu Spielbeginn 3 Karten so, dass wir sie sehen können und 2 Karten halten wir so rum, dass wir nur die Rückseite sehen, aber die Mitspielenden die Karten sehen können. Und das ist eine ganz, ganz, ganz entscheidende Sache bei Wave, denn jetzt sind wir alle ständig ins Spiel involviert. Wir sind bei jeder Karte, die angedacht wird, auszuspielen, mit eingebunden. Die anderen Mitspielenden können uns Tipps geben, was wir jetzt ausspielen sollten oder was wir eben nicht ausspielen sollten. Man guckt selber dann die ganze Zeit auch auf die Karten der anderen, ergeben sich vielleicht ein bisschen vorausschauend 2 bis 3 Spielzüge im Vorhinein, schöne Kombinationen, wo der eine die andere das und dann der dritte wieder diese Karte dort ausspielen kann, sodass wir eine schöne Kombination an Karten haben. Und am Ende wird es irgendwann eintreten, dass wir einer oder eine von uns keine Karte mehr spielen kann. Dann endet die Runde. Wir zählen, wie viele Karten übrig geblieben sind und das kann man in einer Tabelle nachgucken. Da kriegt man dann ein kleines Lob oder zumindest kriegt man nicht geschimpft, je nachdem, wie viele Karten man geschafft hat. Und üblicherweise bleibt es nicht bei einer Partie. Also ich glaube, also ich kann mich nicht erinnern, dass wir irgendwann mal gesagt hätten nach einer Runde so, ah ja, reicht jetzt. Sondern es kam dann immer, noch eine Runde. Und es ist und bleibt tatsächlich eines meiner Messe-Highlights bei Kosmos erschienen von Thomas Weber. Auch du hast es schon gespielt, ne?
Ja, ich habe es mit mehreren Gruppen gespielt und ich habe tatsächlich ein unterschiedliches Empfinden. Ich weiß, als wir es auf dem Kosmos Presse-Event gespielt haben, da hatten wir richtig viel Spaß am Tisch und es war auch eine coole Runde. Das waren aber auch alles aus meiner Sicht Spielerfahrene, die sich drauf eingelassen haben, die Lust hatten, auch 2, 3 Spielzüge vorauszudenken. Ich habe es dann mit einer anderen Gruppe gespielt, mit der hatte ich so ein ähnliches Spielgefühl. Und ich habe es mit der Familie gespielt, die hat es tatsächlich als Arbeit empfunden. Mhm. Und weil ich einfach das merkte, dass die jetzt nicht Lust hatten, sich da über 2, 3 Runden im Vorhinein Gedanken zu machen, okay, wir müssen das spielen und dann das. Ach nee, dann geht's in die andere Richtung rum, weil mir auch so Richtungswechsel damit drin. Und da war die Bereitschaft einfach nicht da. Mhm. Und von daher würde ich von meiner Seite sagen, dass da muss man halt schon gucken, mit welcher Zielgruppe das eben halt auch gespielt wird. Und ob die eher eine lockere, leichte Unterhaltung haben wollen oder auch bereit sind, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, auch ein Stück weit mitzuarbeiten. Mhm. Also ja. Von daher so ein zwiegespaltenen Eindruck, für mich ein super Spiel, hat mir viel Spaß gemacht, würde es auch jederzeit wieder rausholen. Aber ich weiß, dass ich es eben nicht mit jeder Gruppe spielen könnte.
Ja, kann ich nachvollziehen. Sehr schön dabei finde ich, dass es einen richtig gut funktionierenden Modus für 2 Spielende gibt. Das macht die ganze Sache da nochmal, also wenn man es ansonsten zu 2 spielen würde, wäre es wirklich sehr taktisch, weil man dann wirklich letztlich dann doch weitestgehend viel rechnen könnte und Züge im Vorhinein planen könnte. Und hier über diesen 2-Spieler-Modus, wo eben einige Karten für einen dritten Mitspieler ausliegen, kommt dann eben doch nochmal das notwendige Quäntchen Zufall in der Kartenverteilung mit rein. Und man muss ganz klar sagen, die Karten können auch richtig schlecht verteilt werden und dann endet man am Ende mit einem Dutzend Karten, die noch übrig sind. Das kann einfach passieren. Dann kriegt man natürlich kein so gutes Ergebnis, aber so, ja, was soll's, ne? Mund abwischen, weiter, nächste Runde, nochmal versuchen.
Apropos gutes Ergebnis, habt ihr denn das Spiel schon einmal besiegen können oder noch nicht?
Ich weiß, dass wir einmal laut gejubelt haben und da waren wir, haben wir es geschafft oder waren wir da auf 2 Karten runter? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Am Dienstag war das. Da haben wir es gespielt. Ich weiß es nicht mehr.
Ist ja auch nicht schlimm, aber das ist vielleicht auch noch erwähnenswert. Also es geht jetzt nicht bei dem Spiel darum, dass man nach 3 Partien das Spiel besiegt hat und dann wandert es wieder in die Ecke. Das Spiel hat schon eine Spielschwere, um es mal so auszudrücken, dass es doch etliche Partien braucht, um am Ende das Spiel eben halt besiegt zu haben. Und somit ist der Wiederspielreiz auch über eine längere Zeit gegeben. Und man hat es nicht einfach nach 3 Runden halt geschafft und dann packt man das Ding in die Ecke.
Ich habe gerade mal nachgeguckt. Also bis auf die Messeabende haben wir es tatsächlich an jedem Spieleabend seit, ich habe das Spiel irgendwo seit Anfang, Mitte September und wir haben es an jedem Spieleabend, wo wir gespielt haben, mindestens einmal gespielt. Also das trägt schon doch über einige Spieleabende und ich sehe noch nicht, dass es verschwindet. Ja, Wave reitet die perfekte Welle von Thomas Weber bei Kosmos. Ab 10 Jahre, 2 bis 4 Spielende und 25 Minuten Spielzeit, geht aber mitunter auch deutlich schneller. Und jetzt muss ich mir eine Überleitung überlegen. Also wir waren ja jetzt im Familienspielebereich und wir bleiben im Familienspielebereich. Und die Überleitung ist nicht so sexy wie deine, aber wir sprechen über das Familienspiel des Jahres in Finnland.
Genau, Balloon Pop, genauer gesagt, von Lauter Pellet. Autor ist Mika, ich habe immer die tollen Namen, Puna Kallio. Und Paul Lahn oder Lane ist der Gestalter des Spiels. Und das, was bei dem Spiel sofort auffällt, wenn man die Schachtel öffnet, ist einfach diese ganz tollen mattierten Spielsteine, die Ballons darstellen sollen, die aber jetzt hier in diesem Fall quadratisch sind. Und die Macher des Spiels haben auch hier, was das Spielmaterial angeht, auch mal weitergedacht und einen richtig ordentlichen Sack zum Nachziehen dabei gelegt, der eben halt auch steht und schon was hermacht. Das Spiel konnte ich das erste Mal auf dem Heidelberger Burg-Event ausprobieren. Hab's mittlerweile auch diverse Male gespielt, auch in unterschiedlichen Konstellationen. Ich muss allerdings sagen, es macht zu dritt und zu viert mehr Spaß als zu zweit. Das hat mir zu zweit, fand ich es jetzt nicht so berauschend, gerade weil da, je nachdem welche Komponente oder welchen Weg man da spielt, das taktische Element dann nicht so zum Tragen kommt.
Ja, die Erfahrung haben wir auch genau so gemacht.
Wir haben jetzt einen Tetris, wo aber nicht die Steine nach unten fallen, sondern wir haben Ballons, die wir einsetzen, eben halt auf so ein Raster und die steigen nach oben. Und zum Beginn des Spiels, wir spielen 8 Runden, werden gemäß der Anzahl der Mitspielenden 4 von diesen Steinen aus dem Beutel gezogen und nach eben halt ausgelegt. Alle Mitspielenden haben zu Beginn 10 Karten mit den Zahlen 1 bis 10. Und jetzt ist die Frage, worauf einigt man sich, ob man eher das taktischer geprägte Spielen macht oder so ein bisschen einen Glücksfaktor auch noch mit hineinnimmt. Geht beides wunderbar. Ich denke mal, die Zielgruppe klassischer Familienspieler wird sicherlich dieses überraschende Element eher haben wollen. Ich sag mal, vielleicht viel Spielende mögen dann vielleicht so einen taktischen Faktor da noch mit drin haben. Also wir haben eben diese Karten von 1 bis 10. Wir entscheiden uns für eine davon. Und derjenige, der die höchste Zahl als erstes auslegt, der darf, hat auch das Erstauswahlrecht. Wie gesagt, wenn ich es taktisch spiele und ich sehe, da hat jetzt jemand eine 8 hingelegt, dann kann ich halt noch immer überlegen, packe ich eine 9 drauf oder eine 10. Mit einer 10 bin ich sicher dabei. Oder aber sage ich, ach, jetzt kann ich auch eine niedrige Zahl rausschmeißen, weil das wollte ich sowieso nicht haben. Und ich bleibe auf jeden Fall drunter. Gemäß den Vorgaben auf der Karte bauen wir jetzt dann, nachdem die Reihenfolge festgestellt worden ist, eben halt diese 4 Ballons ein. Das kann entweder horizontal oder vertikal sein, das steht auf der Karte oder das bietet die Karte als Auswahlmechanismus. Es gibt auch noch Karten, da kann ich noch einen Ballon platzen lassen, weil der vielleicht nicht so hineinpasst. Und dann schiebe ich das Ganze eben halt oder lasse die Ballons aufsteigen. Und schaffe ich es, 4 gleiche Farben zu haben, dann platzen die. Und ich bekomme die Anzahl der geplatzten Ballons minus 2. Mhm. Oder aber es gibt auf den Ballons so Platzsymbole. Die sehen aus wie so ein geplatzter Ballon.
Stachelballons dazu.
Genau, Stachelballons. Wenn ich dort 2 aufeinander prallen lasse, dann ist es halt auch die Anzahl der Ballons minus 1 in diesem Fall, dass ich dann an Siegpunkten nach vorne gehe. Das spielen wir 8 Runden lang durch. Das heißt, 2 Karten kommen gar nicht ins Spiel. Und zum Schluss wird dann nochmal das Spielfeld selber gewertet. Und hier bekomme ich pro freier Spalte einen Punkt und pro freier Reihe, das ist nicht ganz unwichtig, 3 Punkte, sodass man nicht einfach wahllos irgendwelche Ballons sammeln sollte, sondern halt auch guckt, dass das Spielfeld am Ende frei ist. Denn man kann in etwa davon ausgehen, dass die Punkte, die man während des Spiels bekommt, ja, ich sag mal so bei 20 Punkten liegt. Und aus diesen Sachen, die dann noch frei sind, da hat man Ja, bis zu, was sind das, 15 Punkte, ne?
Sind 9 plus 6, 15, ja. Mhm.
Also das heißt, die Endwertung bringt dann nochmal einiges mit sich. Daraus vielleicht auch so ein kleiner Kritikpunkt. Die haben dem Spiel eine Punktewertung beigelegt, die braucht man eigentlich nicht. Das hätte man deutlich schlanker gestalten können. Denn bis auf 50 Punkte habe ich es bisher nicht erlebt, dass man da irgendwie hochkommen konnte. Das hätte man sicherlich etwas übersichtlicher machen sollen. Aber ansonsten hat mir das Spiel wirklich sehr viel Spaß gemacht. Es ist tatsächlich ein einfaches Familienspiel. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Etwas taktischer geprägt, je nachdem, welche Kartenauslage oder Auswahlmechanismus ich für mich wahrnehme. Und ja, in 20 bis 30 Minuten gespielt, ein schöner, das könnte man sogar auch fast noch als Absacker bezeichnen, oder als Filler zwischendurch, um eben halt mit schönem Spielmaterial da mal was zu kreieren, ohne dass man sehr tief da nachdenken muss und grübeln muss.
Und diese Würfelchen, ich muss das Wort nochmal sagen, die haben einfach Aufforderungscharakter. Ja, also wir haben ebenfalls sehr positive Erfahrungen gemacht, insbesondere mit der Familie. Wir haben es jetzt nach der Messe ein paar Mal gespielt, da auch wieder Schwerpunkt in der Familie. Gekauft haben wir es, weil wir es auf der Messe schon mit der Familie ausprobiert haben. Und bei Lauter Pellet gab es die englische Version des Spiels, aber mit einer gedruckten deutschen Spielanleitung. Und da haben wir gesagt, ja, nachdem den Kindern das dann so gut gefallen hatte beim Spielen, haben wir gesagt, das landet in der Einkaufstüte, das sollte unbedingt mitgenommen werden. Wir hatten auch schon mal Spielsituationen, wo die Kinder sich ein bisschen, oder wo sich eins der Mädels ein bisschen geärgert hat, weil es eine Karte ausgewählt hat, weil sie gerne ein hohes Gebot machen wollte und dann nicht drauf geachtet hat, darf ich die Ballons in einer senkrechten Reihe aufsteigen lassen oder muss ich die in einer waagerechten Reihe aufsteigen lassen? Und dann hatte sie sich so ein bisschen das Tableau zerspielt, dann hat sie sich ein bisschen über sich selber geärgert. Das kann halt bei dem Spiel vorkommen. Da muss man dann so ein bisschen eingreifend sagen, ja komm, wir machen noch eine Runde und dann achtest du da, das passiert dir nicht nochmal, ne? Also nicht in der zweiten Partie, dass das nochmal geschieht. Und insofern, komm, das schaffen wir jetzt, da kommen wir schon irgendwie durch. Und ja, das war Balloon Pop von Mikko Punakallio bei Lauter Pellet erschienen. 8 Jahre, 2 bis 4 Mitspielende. Ungefähr 30 Minuten, auch da muss ich sagen, das spielt sich auch etwas flotter. Das haben wir auch schon in 20 Minuten gespielt gehabt, wenn man dann so ein bisschen drin ist. Ja.
Tja, nachdem wir jetzt an unserem Ballon hängen, Chips essend auf die Surfer am Boden gucken und laut Kabanga rufen, haben wir euch jetzt 4 Spiele vorgestellt, die ja eher im Familienspielsegment sind. Ich denke mal, beim nächsten Mal geht es dann wieder etwas intensiver auch in den Kellerspielbereich hinein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet spätestens am 1. wieder zu den Branchen-News dazu.
Und ich gehe jetzt mal gucken, ob meine Prognose stimmt, dass ich, wenn ich jetzt runter zum Frühstückstisch komme, eine Tüte Chips mitbringen soll. Prima. Dann, Christoph, dir noch einen schönen restlichen Sonntag. Liebe Zuhörer, euch da draußen eine schöne Zeit. Wir hören uns wieder. Am 1. November mit den Branchen-News. Bis dahin, tschüss.
Ciao.
Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum.io oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest, geht das per E-Mail über kontakt@brettspielbar.de oder unsere Twitter-Accounts. Christoph ist dort unter @brettspielbox und Jürgen unter @spielbar_com zu erreichen. Wir freuen uns auch über Anregungen und Themenvorschläge für die kommende Episode. Für heute verabschieden wir uns und wünschen eine verspielte Zeit.